ARD.
SWR Kultur. Forum.
Wer ist das Volk? Die Parteien und ihre Wähler. Mein Name ist Klaus Heinrich. Arbeiter wählen SPD, Beamte die CDU. Das war einmal so in der alten Bundesrepublik. Doch nicht nur die Parteien haben sich vermehrt und verändert, sondern auch die Wählermilieus, die sie für sich gewinnen wollen. Die sind individueller und unberechenbarer geworden. Und so versuchen Politiker und Strategen bei jeder Wahl den politischen Treibsand mit allerlei Tricks und Versprechungen einzufangen. Wie kann das heute gelingen? Wer wählt diesmal wen bei der Bundestagswahl? Darüber diskutiere ich in diesem SWR-Kulturforum mit Professor Dr. Dorothee Deneff. Sie ist Politikwissenschaftlerin, forscht und lehrt über das politische und soziale System Deutschlands und den Vergleich politischer Systeme an der Justus Liebig Universität Gießen. Frank Staus ist dabei. Er ist Politikberater und Autor und hat schon so manche Wahlschlacht, vor allem für die SPD, organisiert. Und Dr. Konstantin Wurtmann, ebenfalls Politikwissenschaftler, und er erforscht Wahlverhalten und politische Repräsentation am Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung. Blickt man gut 5 Wochen vor der vorgezogenen Neuwahl des Deutschen Bundestages am 23. Februar auf die Meinungsumfragen, die fast täglich neu auf uns hereinprasseln, dann ergibt sich eigentlich bei fast allen Instituten seit ein paar Wochen dieses Bild. Die Union ist vorne mit 32%. Bis 30 runter, dann kommt die AfD, 20% plus. SPD und Grüne streiten sich um Platz 3. FDP, Linke und das Bündnis Sarah Wagenknecht kämpfen um den Einzug in den Bundestag. Meine Anstiegsfrage an Sie, Frau Deneff: Kommt da noch Bewegung rein? Womit rechnen Sie?
Ja, tatsächlich zeichnet sich jetzt in den letzten Tagen ab, dass noch mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Wir sehen tendenziell, dass die CDU-CSU ein bisschen an Rückhalt verliert, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt zwischen der SPD und den Grünen. Und wenn wir diese Werte so mit der Lupe anschauen, dann müssen wir uns ja immer klar machen, dass da auch noch eine Fehlermarge drin ist von ungefähr 2%. Das heißt, also so ganz genau können wir es nicht sagen, wer von den beiden vorne sein wird. Aber lassen Sie uns mal überlegen, was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Also entscheidend ist doch nicht nur die Zahl für die einzelne Partei, sondern auch ein bisschen der Kontext im Verhältnis zu der letzten Bundestagswahl. Und da sehen wir, dass es der Union gelungen ist, mächtig an Rückhalt zu gewinnen, während die SPD und eben auch die FDP sehr viel Rückhalt verloren haben. Und erstaunlicherweise, und das ist ein bisschen kontraintuitiv, wenn man auf die öffentlichen Debatten der letzten Monate schaut, die Grünen, die halten sich stabil.
Die SPD, so scheint es, kann diesmal nicht wie vor 3,5 Jahren bei dem Wahlkampf von Scholz gegen den CDU-Mann Laschet darin punkten, der bessere Kanzlerkandidat zu sein. Er ist jetzt Kanzler, Friedenskanzler gar. Herr Staus, warum zündet die SPD-Rakete bisher nicht und wird sie überhaupt noch zünden oder ist das Pulver schon trocken?
Also man muss sagen, wenn SPD-Raketen zünden, dann sind es in jedem Fall Spätzünder. Das war tatsächlich auch schon 2021 der Fall. Das war auch an einem Wahlkampf, bei dem ich beteiligt war, 2005 der Fall. Da hat die Rakete, wenn man so will, eigentlich erst am Wahltag gezündet, weil die Unterschiede zwischen den Vorwahlumfragen und dem Wahltag bei 7 bis 8 Prozentpunkten lagen. Aber natürlich stimmt es, der Kanzler ist jetzt eben nicht mehr jemand, auf den die Menschen ihre Hoffnungen projizieren, wenn auch in geringem Maße wie in 2021 und damit der Beste unter den Dreien, sondern er liegt jetzt bei der Direktwahlfrage, wenn es gut für ihn steht, mehr oder minder gleich auf mit Merz und Habeck. Und das heißt, das Potenzial, dass der Kanzler jetzt die Partei nach oben zieht, ist eben wesentlich geringer. Ich glaube allerdings, auch wenn wir im Moment das Gefühl haben, dass alles wie Blei in den Regalen liegt, dass viele Menschen eigentlich jetzt erst nach dem Jahreswechsel so um die Heilige Drei Könige rum begonnen haben und beginnen, sich in diesem Umfeld zu orientieren. Und das große Dilemma vieler Wählerinnen und Wähler ist, dass sie mit dem Gesamtangebot unzufrieden sind. Das heißt, da glaube ich, ist tatsächlich im Rahmen der Debatten, die noch kommen, noch einiges drin.
Herr Wurtmann, man sagt ja gerne mal, die Wahlen werden immer in den letzten 2 Wochen entschieden. Ist das auch Ihre Meinung? Glauben Sie, da kommt noch richtig Bewegung rein?
Also wenn man sich zumindest die Zahlen so ansieht, in der Politikwissenschaft fragen wir immer noch ganz gerne, auch wenn sie sehr reduziert ist, immer nach der Positionierung auf so einer Links-Rechts-Achse ab, wo positionieren sich die Menschen, und tatsächlich positionieren sich momentan noch über ein Drittel der Wählerinnen und Wähler in der Mitte als unentschieden. Und das ist natürlich, wenn die extremen Ränder links und rechts weitestgehend schon ihre Entscheidung getroffen haben, natürlich etwas, was noch Bewegungsmasse ist. Und da ist nicht ganz klar, in welche Richtung diese Masse geht. Vielen scheint es auf jeden Fall sehr wichtig zu sein, dass keine rechtsextreme Partei stärkste oder zweitstärkste Kraft wird. Und das wird dann eventuell noch ein Stück weit mehr Fokussierung für Friedrich Merz und die CDU am Ende ergeben. Aber das ist, glaube ich, auch an der Stelle jetzt noch ganz offen, wie das sich mit dem zweiten Platz geriert. Da hat Herr Staus auf jeden Fall einen guten Punkt. Die SPD zieht am Ende meistens nochmal an und die Grünen verlieren zum Ende immer noch relativ viel.
Ja, Frau Denneff, das ist ja zu beobachten gewesen, dass nach dem Auftritt von Musk gegen Weidel beispielsweise die Einmischung von Musk in den deutschen Wahlkampf es die Werte der AfD deutlich verbessert haben. Ich merke das so in meinem Umfeld und bei Diskussionen immer wieder, dass die Vorstellung jetzt für viele greifbar ist, dass die AfD tatsächlich in Richtung stärkste Partei werden könnte. Wie realistisch ist diese Annahme? Ist das jetzt einfach nur so ein Trump-Schock bei der deutschen Wählerschaft?
Also ich würde das jetzt nicht so unmittelbar mit Trump in Verbindung bringen wollen, mit Trump als Person, sondern wenn, dann in einem größeren Kontext sehen, dass wir insgesamt in Europa und über Europa hinaus einen Rechtsruck beobachten. Aber lassen Sie uns genauer auf die AfD schauen. Und da stellen wir natürlich fest, dass die AfD einfach einen kontinuierlichen Zuwachs in den letzten Jahren zu verzeichnen hat. Und das liegt dann auch nicht an so einem einzelnen Gespräch zwischen Musk und Alice Weidel, sondern es geht darum, dass die AfD inzwischen im deutschen Parteiensystem einen festen Platz hat. Dass sie die Union noch überholt, also das halte ich für unwahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, welches Erdbeben das verursachen würde. Aber vor dem Hintergrund der aktuellen Umfrageergebnisse erwarten wir, dass die AfD auf Platz 2 ist.
Fast täglich gibt es neue Umfragen. Herr Staus, wie wichtig sind diese Umfragen eigentlich für Politiker und Strategen?
Na, alle sagen, sie beachten sie nicht, was natürlich eine ziemlich platte Lüge ist, weil natürlich warten alle drauf, wann eine neue kommt und vor allen Dingen, wenn sich nichts bewegt, warten alle drauf, dass sich was bewegt. Diese Wasserstandsmeldungen, die bekommen ja alle, ne? Da kann man jetzt was draus machen oder man kann es sein lassen. Was für uns eigentlich wichtiger ist, ist im Vorfeld sind die qualitativen Untersuchungen, die wir in Wahlkämpfen eben parallel laufen lassen, also Fokusgruppen, Einzelinterviews, Tiefeninterviews, weil wir wollen ja feststellen, mit welchen Argumenten, mit welchen Aussagen lässt sich eventuell noch was bewegen, also beispielsweise jetzt in dieser gerade angesprochenen, umkämpften Gruppe der Mitte. Und wir schauen natürlich auch auf die Potenziale und das ist vielleicht noch ganz interessant, um auf Ihre Ursprungsfrage zurückzukommen. Die Forschungsgruppe Wahlen hat ja auch gerade wieder eine Potenzialanalyse veröffentlicht, wo die AfD bezüglich ihres erreichbaren Potenzials eigentlich jetzt schon ziemlich am Anschlag steht, nämlich bei 21-22%. Also wir würden sagen, das ist ausmobilisiert. Wohingegen SPD und Grüne jeweils bei 38-36% des überhaupt im Idealfall erreichbaren redet. Es ist keiner mehr davon, dass die da in die Nähe kommen. Aber man sieht, dass beide Parteien deutlich hinter ihrem erreichbaren Grundpotenzial hinterher herhinken. Und insofern ist, glaube ich, gerade in dieser Konstellation noch Musik drin. Und ich würde auch noch nicht sagen, dass es ausgemacht ist, dass die AfD auf 2 landet. Das kann sich genauso gut auch noch mal um 2-3 Punkte verschieben. Und dann geht es immer am Ende darum, wer hat jetzt hier 18, wer hat 19, wer hat 17 und wer hat 20. Das würde ich mir jetzt noch nicht wagen, das vorauszusagen.
Wie ist das mit der Sonntagsfrage, Herr Wortmann? Da machen die Institute ja immer ein Riesengeheimnis darum, wie sie wichten nachher in ihrer eigenen etwas trüben Küche. Sie lassen sich da nicht so richtig in die Karten gucken. Sind diese Sonntagsfragen-Umfragen aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich seriös?
Es kommt natürlich immer darauf an, über welches Institut wir reden und würde da jetzt aber jetzt auch nicht gerne Beispiele für sehr gute geben, aber es gibt ja durchaus eine oder zwei Institute, die häufiger mal auch in öffentlich-rechtlichen pointierter dargestellt werden. Und natürlich unterscheiden sich da die Erhebungsmethoden relativ klar voneinander. Manche machen sogar noch Face-to-Face-Befragungen, manche rufen an, manche machen kombiniert mit Online-Befragungen, manche gehen nur auf Online. Und da erreicht man natürlich, je nachdem, wer auch dann angemeldet ist bei diesen Instituten, manche haben sogenannte Online-Access-Panels, wo man die Leute dann quasi dauerhaft registriert hat und immer wieder befragt und dann rumgewichtet. Da erreicht man natürlich andere Zielgruppen. Aber es gibt natürlich auch ein paar ja, Übeltäterinnen und Übeltäter, sag ich mal, die draußen rumlaufen, die werden dann auch nicht bei den großen, seriösen Instituten gelistet, aber werden fleißig zum Teil auf sozialen Medien geteilt, die teilweise Zahlen erfinden. Da gab es auch 2023 einen sehr schönen Faktencheck mal vom Bayerischen Rundfunk, der das mal näher beleuchtet hat. Da durfte ich auch mitwirken zum Beispiel. Und da ist es schon wichtig, weil Zahlen machen im Zweifelsfall doch Politik. Und da ist es schwierig, wenn nicht klar ist, was seriös oder unseriös ist. Ne?
Frau Denneff, würden Sie raten, besser solche Zahlen kurz vor Wahlen zumindest nicht mehr zu veröffentlichen, weil sie einen manipulativen Charakter haben können?
Nein, ich glaube, sie sind eine wichtige Orientierung für alle Beteiligten und auch für die Wahlberechtigten. Unterm Strich können wir aber feststellen, dass die Umfragen doch sehr gut sind. Es gibt natürlich immer mal wieder Abweichungen, aber letztlich zeigt sich dann doch am Wahlabend meistens, dass die Umfragen nicht komplett daneben lagen. Und gleichzeitig ist die Herausforderung, diese Daten zu erheben, erheblich viel größer geworden. Und das liegt an dem Punkt, den wir gerade auch schon ein bisschen angesprochen hatten, nämlich, dass es immer mehr WählerInnen gibt, die recht unentschlossen sind, die in letzter Minute sich erst entscheiden und einmal so entscheiden und dann wiederum anders. Also wir nennen das Volatilität. Diese Wechselwählerinnenschaft, die wächst von Wahl zu Wahl. Und das macht es natürlich für die Umfrageforschung sehr viel komplizierter.
Herr Staus, wir hatten ja immerhin eine richtige Wahl, weil die Europawahl, letzte bundesweite Wahl, ist gar nicht so lange her. Wenn man sich die nochmal vor Augen führt, sind da schon Trends zu erkennen, von denen anzunehmen sind, dass sie auch bei der Bundestagswahl durchschlagen werden? Beispielsweise, man könnte es ja einfach klipp und klar so sagen, das ist ja in Europa und in Deutschland, zumindest in den Umfragen auch, ein Rechtsruck?
Ja, den konnte man bei der Europawahl natürlich schon sehen. Man hat auch die Schwäche da schon der Regierungsparteien erkannt. Allerdings ist die Vergleichbarkeit von Wahlen auf verschiedenen Ebenen, selbst wenn sie auf einer nationalen Ebene wie einer Europawahl stattgefunden haben, immer extrem schwierig. Wir haben da sehr unterschiedliche Wahlbeteiligungen, auch eine sehr unterschiedliche Mobilisierung. Und wir haben auch nicht wenige Wählerinnen und Wähler, die zwischen zwei Wahlen sehr deutlich unterscheiden. Ich habe zum Beispiel eine Wahl in Niedersachsen im Kopf 2017. Die fand 3 Wochen nach der Bundestagswahl statt. Und da haben die Niedersachsen bei der Bundestagswahl zu 27% SPD gewählt und 3 Wochen später bei der Landtagswahl zu 37% SPD. Das heißt, ein Unterschied von 10 Prozentpunkten in 3 Wochen. Und vor der gleichen Frage stehen wir übrigens gerade in Hamburg. Wir machen ja den Wahlkampf für Peter Tschentscher in Hamburg. Die wählen jetzt 1 Woche nach der Bundestagswahl. Und da wird es für alle, auch für die Institute, natürlich wahnsinnig schwer zu sagen, was hat denn jetzt dann der 23. Februar für einen Effekt auf den 2. März? Und insofern, ich bin bei Dr. Wurtmann, wenn die sagen, ich glaube gar nicht, dass die Institute auch falsch messen. Ich glaube, die Leute entscheiden sich zum Teil wirklich immer später. Und deswegen kann das durchaus sein, dass ich 3 Tage vorher was anderes gemessen habe, als es dann am Wahltag wird.
Wer ist das Volk, die Parteien und ihre Wähler, fragen wir in diesem SWR-Kulturforum. Wir wollen in dieser Sendung untersuchen, wer heute wen wählt. Was sind die Motive? Was müssen die Parteien tun, um ihre Zielgruppen zu erreichen? Früher war das vielleicht etwas einfacher, als klar umrissene soziale Gruppen noch erkennbar Milieus gebildet haben. Die Arbeiter, die Beamten, aber auch Katholiken, Protestanten. Bevor wir untersuchen, welche Gruppen heute noch relevant sind, die Frage, gibt es überhaupt noch Milieus mit entsprechender Milieubildung, wie Klassenbewusstsein, religiöse oder regionale Verankerung, Frau Denneff? Oder lösen Sie sich diese Milieus auch peu à peu auf?
Ja, vieles spricht dafür, dass die Milieus sich peu à peu auflösen, dass vor allem diese intergenerationale Bindung in eine bestimmte soziale Gruppe sehr viel weniger stabil mehr ist. Und das hat ja auch was Positives, nicht? Also darin steckt ja auch was Emanzipatorisches und zutiefst Demokratisches. Zugleich ist es aber auch so, dass neue Milieus auch entstehen, zum Beispiel durch die Klima- und Öko-Umweltschutzbewegungen. Aber diese neuen Milieus oder der Postmaterialismus zum Beispiel auch, die bilden sich eben nicht in der gleichen Weise dann im Parteiensystem ab, wie das in der Vergangenheit der Fall war, sondern solche neue Milieus suchen vielleicht auch andere Instrumente der politischen Partizipation verstärkt und sind nicht so sehr auf diese traditionellen, konventionellen, verfassten Formen politischer Partizipation fixiert.
Der Herr Reckwitz, der Soziologe, hat mal vor ein paar Jahren ein Buch auf den Markt geschmissen, Gesellschaft der Singularitäten. War nicht ganz so ernst gemeint, wie es auf dem Titel steht, wenn man das Buch liest. Herr Wortmann, würden Sie aber trotzdem sagen, wir erleben schon so etwas wie eine Individualisierung in der Gesellschaft, die sich dann eben darin ausdrückt im Wahlverhalten, das einfach nicht mehr einschätzbar ist, weil diese Milieubildung nicht mehr stattfindet oder diese Milieubindung nicht mehr stattfindet?
Also wir haben natürlich eine gewisse Individualisierung, die darauf einzahlt, aber das heißt nicht, dass Menschen sich nicht zu Gruppenidentitäten, Gruppen oder Kollektiven zugehörig fühlen, nur sind die meistens nicht mehr den klassischen großen sozialen Gruppen zugehörig, wie das ursprünglich mal die sogenannte Arbeiterschicht oder vielleicht auch Katholiken und Katholiken waren, aber man muss da, glaube ich, nochmal ein bisschen unterscheiden, weil die ganz klassischen Arbeiter, die gibt es de facto nicht mehr so wirklich, weil sie eigentlich schon weggestorben sind und wir erleben beim klassisch-religiösen Milieu, dass die gerade drauf und dran sind, aufgrund von Mortalität einfach sukzessive zu verschwinden. Aber, und das ist nicht zu unterschätzen, gerade das konfessionell gebundene katholische Milieu steht nach wie vor eigentlich ziemlich klar hinter CDU und CSU. Wir sprechen dann von einem sogenannten Kondensierungseffekt, also eine schrumpfende Gruppe, die aber trotzdem, zumindest wenn sie in die Kirche geht, die klassischen, nicht die Katholiken an sich, sondern die klassisch-katholischen Kirchgängerinnen und Kirchgänger, das sind vor allen Dingen loyale Wählerinnen und Wähler der Union, vor allen Dingen Frauen, die jenseits der 70 sind und die stehen nach wie vor noch klar hinter der Partei.
Keine Arbeiter mehr, Herr Staus, wen soll denn dann die SPD wählen?
Ja, das war ja sowieso schon seit vielen Jahren eine Legende, dass es das noch gibt. Ich stimme da Herrn Dr. Wortmann absolut zu. Abgesehen davon ist ja immer noch die Frage, was assoziiere ich mit dem Bild des Arbeiters? Ja. Weil wir natürlich mittlerweile eigentlich diese Gruppe, über die wir dann früher mal bei Arbeitern gesprochen haben, wo es auch zum Teil um niedrige Einkommensgruppen ging, die haben wir ja heute viel eher im Dienstleistungsbereich und nicht in der klassischen Arbeiterschaft, die eigentlich ziemlich gut verdient im Vergleich. Aber wir arbeiten, weil sich eben diese Milieus auflösen oder verändern, arbeiten wir eigentlich schon länger, also eigentlich schon 10, 12, 13 Jahre mit anderen Modellen. Also dass diese soziodemografische Modelle abgelöst werden durch soziokulturelle. Das heißt, wir haben eigentlich neue Trennlinien, wo es die Frage ist, wie steht man generell zur Umverteilung? Das ist eher die klassische Frage. Aber auch, wie steht man zum Klimaschutz? Wie steht man zum Multilateralismus, zu EU? Wie steht man auch zur Migration? Das sind also neue Cleavages, wenn man so will, an denen wir uns orientieren und die, was das soziale Milieu angeht, eben übergreifend sind. Und insofern ist das für alle, die jetzt Politik vermitteln, natürlich nicht leichter geworden. Aber was Sie nochmal gefragt hatten nach dem Kollektivismus, der ist natürlich völlig in Auflösung durch die veränderte Medienlandschaft. Wir haben ja keine kollektive Medienlandschaft mehr. Das heißt, es wird für uns auch immer schwieriger, Menschen aus den unterschiedlichen Zielgruppen dann auch zielgenau zu erreichen, weil sich viele Menschen aus dem politischen Diskurs durch das multiple Angebot, das sie haben, komplett ausklinken. Und die anderen finde ich immer schwerer. Das heißt, diese Zeit, die wir vielleicht alle im Kopf haben, irgendwo zwischen 1960 und 2000 vielleicht noch, wo mehr oder minder alle das Gleiche gleichzeitig gesehen haben, die ist endgültig vorbei.
Ja, ich bleibe noch mal ein bisschen bei der Arbeiterschaft. Arbeiterklasse nannte man das früher. Da wählt, sagen wir mal, noch ein treuer Teil SPD. Das ist eher so die Betriebsräte-Fraktion. Dann sind die beim Daimler oder beim Bosch sehr gute Einkommen haben, eher an Steuersenkungen und so weiter interessiert. Die sind dann bei den klassisch bürgerlichen Parteien CDU und FDP. Und die sehr unzufrieden sind, sind dann ganz rechts außen. Frau Deneff, glauben Sie, dass diese Beschreibung, die ich gerade gemacht habe, für die Arbeiterschaft A zutrifft und B trifft das im Grunde genommen für alle Gruppen oder das, was wir früher Milieus nennen konnten, zu?
Ja, was Sie beschrieben haben, würde ich erstmal so gelten lassen. Wobei bei den Betriebsräten und bei den Gewerkschaften beobachten wir eben auch, dass es eine Tendenz gibt, dass dort die AfD viel Unterstützung erfährt. Und das ist natürlich für die Sozialdemokratie eine besonders bittere Erfahrung. Die Frage ist, welche Antworten die Parteien auf die neuen Verhältnisse für ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer auf diesem Markt finden. Die Arbeit sich ja heute anders verteilt und anders organisiert und diese neuen Formen der Arbeit, die sind auch nicht mehr in der Weise identitätsbildend, wie das in der Vergangenheit war. Und das ist sehr schwierig für die Parteien, das konkret zu adressieren. Ich würde aber gerne noch zwei andere Aspekte in die Diskussion einbringen, die vielleicht oft ein bisschen zu wenig berücksichtigt werden. Das eine ist die Differenz zwischen Stadt und Land. Wir feststellen, dass es den Parteien vielleicht mit Ausnahme der Union sehr schwer fällt, stringente Angebote zu machen für BürgerInnen, die im ländlichen Raum leben. Und das andere ist eine soziale Gruppe, die sich als Gruppe nicht erlebt. Und das sind die Singles in unserer Gesellschaft. Wir wissen gar nicht, wie viele Menschen das sind, die in ihrem Leben sozioökonomisch auf sich selbst gestellt sind. Und für diese Gruppe gibt es so gut wie gar kein politisches Angebot, weil alle Parteien eigentlich Politik machen für das klassische Familienmodell.
Singles, sagen Sie, und der Unterschied zwischen Stadt und Land, wo wir immer sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse haben, auch innerhalb der Städte. In Stadtkern, da wird grün gewählt, häufig so in solchen Städten wie in Berlin oder in Stuttgart. In den Rändern der Stadt dann meistens schwarz. Manchmal gelingt es der SPD auch in beiden Hälften der Städte zu Rande zu kommen. Das ist Ihnen früher in Berlin gelungen, Herr Staus. Wie ist denn da die Entwicklung generell? Haben die Parteien sich darauf zu spezialisieren, eher städtisches oder ländliches Publikum anzusprechen?
Nein, das wäre auch falsch, wenn man das macht, weil wir natürlich auch in den ländlichen Räumen oder zumindest auch, wenn man will, in den Ballungsräumen, die jetzt beispielsweise von Berlin weit nach Brandenburg reinreichen, wo wir dann aber wieder im ländlichen Raum sind, natürlich auch trotzdem Überschneidungen im Wählerpotenzial haben. Und außerdem diese Unterschiede, die ich angesprochen habe, die zum Teil die Menschen vereinen, die sind nicht regional immer zuzuordnen, sondern wir haben natürlich moderne Leute, die sich Sorgen um den Klimaschutz machen, die wohnen durchaus auch in Rheinland-Pfalz im ländlichen Raum. Das heißt, man muss eigentlich eher schauen, wie vereine ich meine Botschaft so, dass ich die für mich erreichbar sind, tatsächlich auch erreiche. Und das gelingt ja auch unterschiedlich, wenn wir uns Länderebene auf Bundesebene anschauen. Da erzielt ja beispielsweise eine CSU, schafft das noch in Bayern, die 40 plus zu knacken, aber auch eine SPD schafft es in Rheinland-Pfalz irgendwie auf 36 oder in Hamburg auf 40 zu kommen. Das heißt, das sind ja sehr unterschiedliche Länder, Rheinland-Pfalz und Hamburg. Das heißt, es kommt immer auf das Gesamtpaket an und am Ende eben auch auf die Personen. Die haben wir jetzt immer noch so ein bisschen vergessen bei all den Milieus, weil je weniger die Menschen tief in Politik einsteigen, umso wichtiger wird am Ende tatsächlich die Person als Transmissionsriemen zwischen einem Programm und dem Wählerinnen, dem Wähler. Und das heißt, wie weit die Person am Ende zieht, das spielt schon eine entscheidende Rolle.
Auf den Kandidaten kommt es an. Wir haben jetzt 5 Kanzlerkandidaten, Frau Deneff. Keiner ist, sage ich mal, besonders stark oder in der Weise überragend in den Umfragen, dass man sagen könnte, das ist der Mann oder die Frau, die die Deutschen haben wollen. Oder was ist Ihre Beobachtung?
Das Interessante ist ja erstmal, dass die beiden, die eigentlich am beliebtesten sind, mit denen die BürgerInnen am zufriedensten sind, Pistorius und Söder, gar nicht auf der Liste stehen. Ja. Das ist mal ein erster wichtiger Befund. Und der nächste ist, dass sich die Situation schon sehr verändert hat. Wir haben jetzt, wenn wir die Personen anschauen, diese Direktwahlfrage, wen würden Sie als Kanzler wählen, dann stellen wir fest, dass Herr Habeck und Herr Merz sehr, sehr eng beieinander liegen und fast dieselben Werte haben zurzeit und Scholz deutlich zurückfällt. Und diese Dynamik ist doch sehr interessant, denn Habeck liegt mit seinen Zustimmungswerten weit vor seiner Partei und Merz fällt hinter seine Partei zurück. Und das, denke ich, ist schon wichtig, wenn wir über diese Entwicklungen jetzt für die noch verbleibenden Wochen nachdenken.
Also auf die Kandidaten kommt es sehr wohl an, Herr Wortmann. Jetzt hat der Herr Habeck nach Meinung vieler einen riesigen Fehler gemacht, indem er gesagt hat, er möchte auf Kapitaleinkünfte Abgaben machen für die Krankenversicherung. Ist das der neue Veggie Day? Ist das der Page-Turner ins Negative für die Grünen?
Also zumindest erinnert es so ein bisschen genau an diese Erfahrung, die Sie gerade beschrieben haben, weil einfach die Grünen extrem gut, sag ich mal, um es vorsichtig zu sagen, darin sind, Ideen, die sie haben, nicht zu kommunizieren in einem Ausmaß, dass sie verständlich sind und zu einer Debatte halt führen, sondern dann tatsächlich natürlich von der politischen Konkurrenz Trends aufgegriffen werden können, um dann quasi einen guten Schachzug gegen die Partei zu fahren. Das ist natürlich für alle politischen Parteien gerade ein großes Geschenk, weil man jetzt kommunikativ erst gar nicht darauf reagiert hat und dann vergeht ein bisschen Zeit und sukzessive werden ein paar Informationen zur Verfügung gestellt. Und damit hat sich Habeck mit Sicherheit keinen Gefallen getan. Man darf halt nicht vergessen, gerade wenn es um so Geldfragen geht, die Menschen sind gerade in Deutschland sehr verunsichert und ob die jetzt selber anlegen oder nicht, aber ein Staat, der immer mehr nimmt und nimmt und nimmt und ihm das Gefühl immer gibt, dass er immer mehr nimmt, der lässt sich halt irgendwann auch schwerlich noch dann verteidigen. Und das ist halt gerade ein Problem, wo natürlich auch die radikale Rechte immer wieder Züge jetzt auch gegen die demokratische Mitte fährt. Und wenn sowas aus der demokratischen Mitte so unüberlegt dann irgendwie zu einem politischen Standpunkt wird, dann ist das einfach problematisch.
Gestern kam eine Studie heraus, da kam die Zahl, 40% der Deutschen, der Befragten, sind unzufrieden mit der Demokratie. Sie meinte sicherlich der Zustand der Demokratie. Herr Staus, eskaliert da eine Unzufriedenheit zurzeit?
Also wir haben eine hohe Erregungsphase oder auch ein Erregungspotenzial, das bekommen wir schon mit. Die Unzufriedenheit steigt natürlich auch mit der Gesamtzufriedenheit. Wenn die Menschen unzufrieden sind, sind sie auch mit dem System immer unzufriedener. Und wir haben im Moment eine Phase, wo eben auch nach dieser Performance der Ampel über die letzten 3 Jahre, aber auch das personelle Angebot hat Frau Professor Deneve angesprochen, wo die Menschen unzufrieden sind. Das heißt, sie sind generell jetzt auch unzufrieden mit dem, was die Demokratie für sie als Wahloption generiert. Ich sehe natürlich auch auf der anderen Seite, was wir bei allen Umfragen merken, ist, wenn sie ein Potenzial oder mittlerweile auch schon Umfragen Potenzial von 20% für die AfD haben. Das ist jeder Fünfte. Das sind Menschen, die in diesen Umfragen keine Grauzonen mehr zulassen. Also die nicht sagen, ich bin auf einer +5 bis -5 Skala bin ich bei 3, sondern diese Leute, wenn man die befragt, die sind immer bei -5 oder bei +5. Und das schlägt sich auch in diesen gesamten Umfragen nieder, die man tatsächlich auch dahingehend anders gewichten muss. Das schlägt sich auch bei der Beliebtheitsskala von Politikern innen nieder, weil diese Menschen an den Rändern alle anderen Politiker wirklich absolut ablehnen. Und deswegen muss man auch mit diesen Umfragen neu umgehen. Auch die Medien sollten mit denen neu umgehen.
Ja. Wir sollten auf jeden Fall nicht aus diesen Zahlen, die wir haben in Bezug auf die Kritik am Funktionieren der Demokratie, Rückschlüsse ziehen direkt 1:1 auf die Verbreitung von rechtsextremen Ideen in unserer Gesellschaft. Ne? Also nur weil jemand, nur in Anführungs- und Schlusszeichen, weil jemand unzufrieden ist, wie die Dinge gerade laufen, heißt das noch lange nicht, dass diese Person einer rechtsextremen oder rechtspopulistischen Partei ihre Stimme geben wird.
Ja, für Unzufriedenheiten gibt es ja auch genügend Gründe. Schauen wir uns den Zustand der Infrastruktur an. Was ist mit dem Krieg in der Ukraine? Wie sind wir vorbereitet auf Donald Trump? Und. Da gibt es viele, viele Fragen, die Leute sicherlich bewegen. Und manche Fragen waren vielleicht auch tabuisiert. Stichwort Migration. Müssen die Parteien, Herr Wortmann, lernen, anders mit ihren potenziellen Wählern zu sprechen?
Ich glaube, das große Problem ist erstmal, worüber sie sprechen. Also wir führen, glaube ich, in weiten Teilen momentan eher Symptomdebatten über eine Partei und wie stark diese Partei ist, die sehr im Rampenlicht natürlich in der Berichterstattung steht. Ich rede von der AfD. Das heißt, es wird dann immer wieder natürlich auch berechtigterweise auf so ein Thema wie eine Brandmauer aufgeworfen. Darüber muss man diskutieren, wie die demokratische Mitte da abwehrfähig ist. Aber das große Problem, was ich meine, doch erkennen zu wollen, ist, über die Themen, die wirklich vielen Menschen, die zum Beispiel nicht mehr wählen oder die dann AfD wählen, darüber wird dann wirklich selten gesprochen. Und wir haben eine Fokussierung auch jetzt im Wahlkampf, das ist ja auch, zieht sich auch ein bisschen natürlich durch das Gespräch, es fokussiert sich auf Personen, es fokussiert sich auf Markus Söder, der immer sagt, mit Schwarz-Grün, das machen wir nicht. Ich würde nochmal vielleicht Herrn Staus an einer Stelle widersprechen wollen, also gerade wenn wir so Indikatoren wie die Demokratiezufriedenheit haben, dann sprechen wir natürlich darüber, einen Indikator, da wissen wir, die Menschen meinen damit eigentlich so, was die Demokratie mir im Alltag meistens ja ökonomisch erstmal ganz plump bringt. So. Und da sieht man doch wirklich, es ist unfassbar drastische Verschiebungen, dass die Leute wirklich allgemein unzufrieden sind, was der Staat an Leistung hat und was ein Staatsversagen auch an einigen Stellen durchaus so erlebt wird. Und auch wenn wir uns zum Beispiel Infratest-Niemappen-Forschungsgruppe Wahlenbefragungen ansehen, die haben ja dann immer gefragt, über Jahre schon hinweg, ich bin sehr zufrieden, eher unzufrieden, überhaupt nicht zufrieden mit der Regierung. Und wir hatten noch nie eine Regierung, die so dermaßen unbeliebt war wie die Ampel. Aber wenn man sich dann mal wirklich im Detail mal ansehen würde, auch mit welchen Krisen diese Regierung eigentlich konfrontiert war und was die auch managen mussten, da muss man auch feststellen, es ist nicht wahrscheinlich, dass eine andere Regierung es in der Zeit besser gemacht hätte. Das heißt, man müsste auf der einen Seite natürlich ein Stück weit für die demokratischen Ideale wieder ein Stück weit mehr erwerben. Man muss natürlich Themen in den Vordergrund stellen, aber es braucht auch mal eine nüchterne und ehrliche Debatte, was Parteien in so einer multiplen Krisensituation, Ende von Corona, dann kommen wir in die Ukraine-Situation rein, was da überhaupt leistbar ist. Und da habe ich immer persönlich das Gefühl, das ist aber nur meine eigene Meinung, dass wir doch im Regelfall besser regiert werden von den Parteien an der Spitze. Und das meine ich bei allen Parteien in Deutschland, als das so in der allgemeinen Meinung der auch antizipiert oder auch wahrgenommen wird.
Aber darauf kommt es doch letztlich an, dass die demokratischen Parteien in der Lage sind, Probleme zu lösen. Und damit ist doch auch einhergehend, vermute ich mal, Herr Staus, auch das Ansehen der Parteien. Wenn man glaubt, die Parteien sind in der Lage, die Probleme zu lösen, kann ich sie auch wählen. Wenn ich nicht mehr dieser Meinung bin, werde ich was anderes wählen oder gar nicht mehr wählen. Die entscheidende Frage, Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der demokratischen Parteien, auch letztlich auch für die Wahlentscheidung.
Das ist es am Ende, aber es ist für die Parteien auch nicht leichter geworden, weil ich möchte da doch nochmal einen Blick drauf werfen, weil am Ende ist ja auch die Situation eines Landes und auch das politische Angebot und letztendlich auch die Frage, was die Leute wählen, ist ja zu einem nicht unbegrenzten, nicht kleinen Anteil auch in der Verantwortung der Wählerinnen und Wähler. Was wir wahrnehmen durch unsere Begleitforschung ist, dass die Menschen immer weniger wissen. Das heißt, sie wissen immer weniger über wirtschaftliche Zusammenhänge, über politische Zusammenhänge, auch über Personen und Programme, weil sie sich aus diesem Wissenskomplex entweder bewusst oder unbewusst ausklinken. Das heißt, es ist auch für die Politikvermittlung unheimlich schwer geworden, da noch durchzudringen. Und was am besten durchdringt nach wie vor, sind Negativnachrichten. Da will ich jetzt gar nicht die Ampel in Schutz nehmen, die hat beim besten Willen genug Bockmist gebaut. Aber wir sind auch in der Situation, wo eigentlich dieses Negative permanent befeuert wird und der Blick auf das, was gelungen ist und was gelingt, immer schwieriger wird und auch nicht aufgegriffen wird, weil wir eben auch eine völlig andere Lage haben. Ich als Wahlkämpfer kann nur sagen, ich muss erstmal damit arbeiten. Das heißt, ich muss ja mit dem Moment arbeiten, auf den Wahltag hin, wie bekomme ich die Leute noch mobilisiert. Aber was die Gesamtanalyse angeht, glaube ich, dass wir da ein ziemlich dickes Brett zu bohren haben. Auch was die politische Botschaftsvermittlung und eben auch, es muss ja auch ein Empfänger da sein, der überhaupt was wissen will.
Ich bin gar nicht so sicher, ob das so eine zentrale Rolle spielt, dass BürgerInnen einen Mangel an Informationen haben, weil der Zugang zu Informationen gleichzeitig ja auch leichter geworden ist als in der Vergangenheit und schneller abrufbar. Was tatsächlich ein Problem zu sein scheint darüber hinaus, ist aber, dass auf der einen Seite es für BürgerInnen sehr, sehr schwierig ist, ihre eigenen Interessen in dieser Gemengelage noch zu identifizieren. Also zu überlegen, was sind jetzt eigentlich meine Prioritäten bei dieser Wahl? Was soll erreicht werden? Wie hängen diese eigenen Prioritäten und Interessen zusammen mit dem Angebot auf der anderen Seite? Und das nächste Problem ist aber auch, das wurde noch nicht angesprochen aus meiner Sicht, dass viele der Probleme, um die es geht, wirtschaftspolitische Gemengelagen, aber auch die Klima- und Umweltkatastrophen und die Veränderungen durch den Klimawandel, Probleme sind, die sich auch nicht einfach von einer Koalitionsregierung mal eben lösen lassen. Und das zu akzeptieren und nicht in eine Ohnmacht zu versinken, ist offensichtlich auch nicht leicht.
Ist das vielleicht nicht auch ein Problem für die Wähler? Die haben jetzt ja im Grunde genommen, Herr Wortmann, folgende Situation. Wir haben eine Union mit 30%. die darauf angewiesen ist, eine lagerübergreifende Koalition nach der Bundestagswahl zu führen, also voraussichtlich mit der SPD oder mit den Grünen. Wieder keine Richtungsentscheidung, obwohl sich die demokratischen Parteien der Mitte bemühen, einen Richtungswahlkampf etwa beim Thema Wirtschaftspolitik oder Rolle des Staates zu führen. Führt das nicht auch zu einer gewissen Frustration bei den Wählern, dass sie den Eindruck haben, ich kann im Grunde genommen wählen, was ich will, am Ende kommt immer sowas wie eine GroKo bei heraus?
Nicht notwendigerweise, weil zumindest, das sagen alle Studien, die zu dem Zeitpunkt jetzt gerade vorliegen zu diesen Themen, sagen eigentlich, dass Wähler demokratischer Parteien Konsens und Kompromissfindung in einem gewissen Ausmaß schätzen. Und die Deutschen haben sich auch in der Geschichte nicht als sonderlich wechselfreudig herausgestellt. 1998 war ja das einzige Mal, dass eine Bundesregierung komplett abgewählt wurde, Schwarz-Gelb wurde durch Rot-Grün ersetzt. Ich glaube aber, dass Frau de Nelf und Herr Staus sehr gute Punkte gerade noch angebracht haben. Auf der einen Seite der unfassbar zunehmende Komplexitätsmasse, mit der Menschen operieren müssen. Aber auf der anderen Seite das, was Herr Staus gesagt hat, dass sie halt auch gar nicht mehr wissen, wie diese Sachen komplett einzuordnen sind. Und ich möchte an der Stelle vielleicht aber auch nochmal darauf hinweisen, das ist nicht ein Problem, was die Parteien an sich nur lösen können, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was auch eine Folge dessen ist, dass wenn zum Beispiel irgendwo gekürzt wird in Deutschland, dann ist es immer der Bereich der Bildung, immer der Bereich politischer Bildung. Und da müssten, glaube ich, alle nochmal vielleicht 3 Sekunden länger drüber nachdenken, wie wir dieses Problem als Gesellschaft angehen können, weil die Menschen sind ja nicht unpolitisch, sie sind hochpolitisiert. Nur sie haben teilweise auch das Problem mit bewusst gestreuter Desinformation zum Beispiel dann auch vernünftig umgehen zu können und gleichzeitig anzuerkennen, dass wir in einer Zeit zunehmender Komplexität leben, in der es nicht auf alles so einfache Antworten vielleicht gibt, wie das früher mal der Fall war.
Der Medienwissenschaftler Pörksen fordert da immer ein, sozusagen mehr redaktionelle Kompetenz den Menschen beizubringen. Aber das ist nicht so leicht, ne, Frau de Nelf? Also wie geht man mit Social Media um? Wie geht man überhaupt mit unserer Medienwelt um? Das fällt ja auch, von Hause aus gebildeten Leuten nicht leicht heutzutage. Was kann man tatsächlich erwarten, was kann man tatsächlich erreichen, um den Leuten genügend Informationen zu bieten, die sie auch verarbeiten können?
Ja, so ist es. Es ist eine große Herausforderung. Aber ich glaube, wir sollten die BürgerInnen auch nicht unterschätzen an der Stelle. Und ich selber erlebe das einfach auch als einen riesigen Reichtum und eine Bereicherung. Ich bin in einem Bergtal aufgewachsen, da gab es eine Zeitung. Und da stand alles drin, was die Leute wissen mussten. Und ich erlebe diesen medialen Pluralismus, den wir heute haben, als etwas unglaublich Bereicherndes und Schönes. Wir haben aber noch ein anderes Problem, das wir nicht angesprochen haben. Wir haben eine Einmischung von außen in diese Debatten in einer Qualität, wie wir das noch nie hatten. Und auf diese Einmischung reagieren wir auch mit maximaler Hilflosigkeit zurzeit.
Welche Einmischung meinen Sie da konkret?
Naja, also die Kooperation zwischen Musk und der AfD und die Fehlinformationen, die aus Russland kommen und in unsere sozialen Netzwerke einsickern.
Was sagt der strategische Profi Staus dazu? Spüren Sie das? Einfluss von außen, auch in technischer Hinsicht? Gibt es tatsächlich irgendwelche Hackergruppen, die sich dran machen, den deutschen Wahlkampf zu manipulieren?
Soweit muss man gar nicht gehen. Der wird sowieso schon manipuliert und auch nicht erst seit gestern. Da bin ich völlig bei Professor de Nelf. Muss leider noch mal einen Satz ausholen. Alles hängt mit allem zusammen. Was ich vorhin sagte, dieses abnehmende Wissen, und darauf hat Frau Professor de Nelf ja gesagt, die Leute sind eigentlich vom Wissen der Welt nur 2 Mausklicks entfernt. Das Problem ist, viele nehmen das eben nicht wahr, sondern die machen das Gegenteil. Und was wir eben heute erleben, ist durch einen Wegfall der Massenmedien, dass viele Menschen auch einfachste Nachrichten überhaupt nicht mehr mitbekommen. Das heißt, wenn ich mein Programm streame, wenn ich Audio streame, dann streame ich eben nicht noch die Nachrichtensendung mit. Das heißt, das, was ich früher, mit dem ich früher arbeiten konnte als Wahlkämpfer, das Grundwissen, das Basiswissen, das nimmt immer weiter ab. Das heißt, ich werde immer simpler in meinen Botschaften. Gleichzeitig werden die Leute immer unsicherer bei dem, was ist richtig, was ist falsch. Und das ist ja überhaupt erstmal das Einfallstor. Also mit diesen Falschbehauptungen hätte man eben vor 10, 15 Jahren viel größere Schwierigkeiten gehabt, durchzudringen. Heute treffe ich damit aber auf ein Wissensvakuum bei vielen Menschen. Und dann ist die simple Botschaft häufig die, die am stärksten verfängt. Das heißt, ich bin aber auf jeden Fall dabei, wir reagieren viel zu nachlässig und auch was die sozialen Medien angeht, ist es eine lange Debatte, aber trotzdem müssen wir heute einfach eben nicht nur die Chancen sehen, sondern auch die wirklich vorhandenen Gefahren, die eben hier durch Falschbehauptungen, durch ganz gezielt eingesetzte Falschmeldungen für die Demokratie letztendlich entstehen. Und wir haben halt echte aggressive Feinde der Demokratie im Innern und im Äußeren. Und das haben viele, glaube ich, noch nicht final realisiert.
Der Bundestagswahlkampf läuft. Am 23. Februar wird gewählt. Anschließend kriegen wir eine neue Regierung, vermutlich unter Führung der CDU. Wir wollen das nicht vorwegnehmen, aber wahrscheinlich nochmal ein Ergebnis, das wir aus den letzten 20 Jahren kennen, dass eine große Partei, in diesem Fall die Union, voraussichtlich den Kanzler stellt und eine zweite Partei zur Mehrheitsbildung braucht. Was muss diese Regierung leisten, damit wir 2029 kein böses Erwachen erleben, wie zum Beispiel unsere Nachbarn in Österreich und die rechtspopulistische Partei, bei uns halt die AfD, dann zur stärksten Partei wird? Fangen wir mal mit Herrn Wortmann in der Schlussrunde an.
Ich würde vielleicht die Ergänzung machen wollen, dass es nicht nur eine rechtspopulistische, sondern in weiten Teilen rechtsextreme Partei ist, mit der wir hier konfrontiert sind. Ich finde das wichtig, dass man da auch die klaren Worte zu findet. Die eine Sache, mit der wir natürlich irgendwo alle zu operieren haben, ist natürlich die Wirtschaft und damit Arbeitsplätze und Arbeitsplatzsicherheit und allgemeine Verunsicherungen wirtschaftlicher Natur. Es gibt aber natürlich viele externe Faktoren, auf die halt eine künftige Regierung auch keinen Einfluss haben wird. Klar ist ja zum Beispiel, wenn der Krieg in der Ukraine endet und kein neuer beginnt, dann wird das natürlich automatisch auch zu einer Entlastung des Haushaltes de facto ja einfach führen, weil bestimmte Mittel nicht mehr für die Abwehr der russischen Invasion zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden. Damit spannen sich natürlich bestimmte Sachen auch vielleicht im globalen Handel wieder. Aber ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist eher immaterieller Natur. Und da sprechen wir über Vertrauen. Die künftige Regierung hat die Riesenhypothek, die nur schwer zurückzuzahlen ist, Vertrauen in der Bevölkerung wieder herzustellen in die Politik und in die Handlungsfähigkeit der Politik. Und da ist es irrelevant im Wesentlichen, wer das macht, weil das wird ein harter Brocken und da sind alle Parteien gleichermaßen bemüht. Und das bezieht aber auch explizit die Oppositionsparteien mit ein. Das kann nicht nur die Regierung an sich lösen.
Vertrauen wiederherstellen, Herr Staus, egal welche Konstellation die künftige Bundesregierung im Genauen dann haben wird, halten Sie das für möglich für die nächsten 4 Jahre? Oder sagen wir mal so, ist es doch notwendig, oder?
Ja, es geht um die Handlungsfähigkeit des Staates. Ein Staat muss handlungsfähig sein und die Menschen müssen das Gefühl haben, dass auch mit ihren Steuergeldern und all dem etwas Sinnvolles passiert und sie eben nicht selbst Basisgeschichten wie ein funktionierendes Schienennetz oder stabile Brücken oder andere Beispiele, dass sie sich darauf nicht mehr verlassen können. Das ist für eine Demokratie noch umso wichtiger. Das heißt, wir haben in Deutschland tatsächlich auch einen Investitionsstau und ich glaube, man muss zunächst mal die Handlungsfähigkeit des Staates spürbar für die Menschen im Alltag wiederherstellen, dann wächst auch das Vertrauen. Allerdings möchte ich mir noch einen Satz sagen, dass Österreich mit diesem Ergebnis aufgewacht ist, lasse ich so nicht stehen. Österreich hat dieses Ergebnis gewählt. Ja. Und ich bin niemand, der die Leute aus ihrer Verantwortung lässt, die Wählerinnen und Wähler. Ich möchte das nicht immer bei Parteien und bei Organisationen und wem auch immer abladen, sondern alle, die uns heute zuhören, und das sind wahrscheinlich die, die sich sowieso dafür interessieren, aber auch alle anderen haben eben eine Verantwortung. Und letztendlich gilt der alte Spruch, jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient.
Frau Deneuve, mögen Sie sich da anschließen?
Ja, also Ihre Ursprungsfrage hat sich ja auf den Rechtsruck bezogen und wie können wir verhindern, dass 2029 wir wieder eine solche Stimmung haben. Und ich denke, es gibt zwei Ideen, die ich in die Runde einbringen möchte. Zum einen geht es darum, dass die Parteien, die in Regierungsverantwortung kommen, aber auch die anderen, die in der Opposition sind, lernen müssen, klare Haltung zu beziehen zu diesen rechten Tendenzen. Und wir haben in den vergangenen Monaten gesehen, dass die Parteien eine andere Strategie fahren, ich formuliere es mal hart, ein bisschen in dem Copycat-Modus unterwegs sind und Forderungen der rechten Seite übernehmen und in moderaterer Form sich aneignen. Und das ist eine absolut verhängnisvolle Strategie, die zu diesem Erstarken der AfD beigetragen hat. Also wenn das gestoppt werden soll, dann müssen die Parteien der demokratischen Mitte in einer sehr viel dezidierteren Art und Weise Weise ihre eigenen demokratischen Grundwerte, ihre Haltungen verteidigen. Das ist das eine. Und das andere ist, das Problem der Ampel war ja nicht in erster Linie oder nicht ausschließlich ein mangelnder Output oder die Qualität des Krisenmanagements, sondern was wesentlich zu diesem Vertrauensverlust mit beigetragen hat, war der Dauerstreit in der Ampel, die Art, wie miteinander kommuniziert wurde. Und das turnt viele BürgerInnen maximal ab. Also das ist sowas von abstoßend und lädt überhaupt nicht ein zur Identifikation. Und ich denke, das ist eine Riesenaufgabe für eine neue Koalitionsregierung, dass man einen anderen Modus der Zusammenarbeit findet und einen anderen Modus der öffentlichen Kommunikation.
Eine andere politische Kultur. Das war das SWR-Kulturforum zum Thema Wer ist das Volk? Die Parteien und ihre Wähler. Es diskutierten Professor Dr. Dorothee Deneff, Politikwissenschaftlerin von der Universität Gießen, Frank Staus, Politikberater und Autor und hat schon so manche Wahlschlacht für die SPD organisiert, und Dr. Konstantin Wortmann, ebenfalls Politikwissenschaftler am Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung. Mein Name ist Klaus Heinrich.